Ihr hört, Fortsetzung folgt. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortsetzung folgt. Still untitled, so der Titel, uns fiel nichts Besseres ein. Wenn ihr Glück habt, ist vielleicht irgendwas reingeschnitten worden, was dann irgendwie aus der Serie reinkommt, beziehungsweise lest ihr das dann unmittelbar in der Überschrift auf dem Blog fortsetzungfolgt.net. Mit dabei sind diesmal Hauptstadtstudio, vollzählig angetreten, naja, ist ja auch nur eine Person. Hallo Annemarie.
Hallo Daniel.
Dann der Erik aus Stuttgart. Hallo Erik.
Ja, hallo.
Und jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Jeff meldet sich aus welcher Weltmetropole?
Köln ist es heute. Köln.
Köln. Hallo Jeff.
Hallo zusammen.
Der liebe Alex, der ist immer noch auf Hawaii, irgendwo auf einer Lost-Insel. Er hat uns auch mal Bilder geschickt, wenn er es überlebt hat, denn Erik meinte schon, ja, so leicht angsterfüllt, ne? Da ist gerade, braut sich gerade irgendwas zusammen. Das Auge des Orkans ist quasi direkt über dem Alex. Aber was soll's, er spielt locker Golf und lässt sich's gut gehen. Scheiß auf das Unwetter.
Auf Hawaii eine Runde Golf zocken.
So ein Sport für alte Männer, da können sie wenigstens nochmal einlochen.
Sagen alle die kein Golf spielen.
Ja, ich spiele auch Golf, ich mag's ganz gerne.
Minigolf oder richtig?
Ja, am Computer, ja, als Facebook-Spiel.
Nein. Wer das noch kennt, wer alt genug ist, der kennt noch Zanni-Golf. Das ist so eine Minigolf-Variante am PC, die wir früher bis zum Erbrechen gespielt haben. Ach, das waren noch Zeiten. Erik stöhnte auch. Er kennt es also auch noch. Gut, wir haben heute 3 Serien im Programm. Zum einen Penny Dreadful, dann Secret State. Das Spiel ist mir gar nicht bewusst gewesen, liegt aber auch daran, dass ich Game of Thrones nicht gucke, ein Hauptdarsteller, der da mitspielt, oder ein Hauptdarsteller, jedenfalls eine Person, ja. Wir werden das nachher nochmal erklären. Und Gang-related müssen wir natürlich gucken, weil da wer mitspielt, Annemarie?
Locke!
Ja, genau der. Also, ihr seht,
gar nicht mehr im Rollstuhl.
Nee, aber ich finde auch, um das mal vorwegzunehmen, hat ein bisschen um den Bauch rum zugelegt. Wirkte etwas nicht mehr ganz so drahtig, aber da kommen wir vielleicht später drauf zurück. Wir haben natürlich auch ein paar Mini-Mini-News, also heute nicht ganz so ausgeprägt und nicht ganz so viel. Wir versuchen, das Format wieder ein bisschen kürzer zu halten. 3 Serien. Und dann nicht ganz so viel an News-Overhead sozusagen. Außer ihr möchtet es unbedingt. Es gibt welche, denen kann es nicht lang genug sein. In manchen ist es halt zu lang. Wir finden schon irgendwie so die Mischung dazwischen. Annemarie, du hast eine News?
Beim letzten Mal ist das irgendwie so außer Kontrolle
geraten. Entartet.
Ja, das hatten wir nicht so geplant. Ja, ich habe irgendwie nur eine News und die wird euch ganz besonders erfreuen. Die
wahren Männer da draußen.
Naja, nee, das möchte ich ja nicht mal sagen eigentlich. Das ist eine sehr alberne Serie. Pretty Little Liars ging jetzt in die 5. Staffel und wurde nun für eine 6. und 7. verlängert. Also es läuft ja auf ABC Family. Furchtbar erfolgreich da. Also die haben da ja fast nichts, sage ich jetzt mal, was so mega zieht. Und das ist halt was. Das sind die Kleinmädels, das sind die Teenies. Da sind die 27-Jährigen aus Berlin mit dabei. Ja, das gucken halt viele. Mich nervt es eigentlich total, aber das ist so der Inbegriff von Guilty Pleasure für mich. Und ich finde es furchtbar, dass ich jetzt noch mindestens 2 Staffeln mehr gucken muss.
Aber andere Serien hast du ja auch unterbrochen, ne? Was uns quasi zu Big Bang bringt. Ich bin da, weil ich habe dich gefragt, wie weit du denn oder wie viel du nicht gesehen hast. Und du warst ziemlich am Ende der Staffel eigentlich. Da lohnt es sich eigentlich schon fast gar nicht mehr aufzuhören. Ich bin Staffel
Folge 18 oder so.
Ich bin, glaube ich, bei Folge 17. Find's aber noch ganz amüsant. So am Stück mal, so am Ohrenblock ist das schon ganz nett. Aber du hast schon recht. Also der frühere Drive ist so ein bisschen raus, aber die Chemie stimmt trotzdem noch. Also ich gucke es immer noch mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe und es nicht so drauf ankommt, wenn man da mal einschläft und dann noch so das Ende 3-4 Mal gucken muss. Dann noch eine Mini-Mini-News eigentlich. Erik, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr Butter bei die Fische. Ja, es ist natürlich ein riesen Impact. Also, seit x Jahren wird es wahrscheinlich eine neue wie sagt man eigentlich dann, eine neue Star Trek Generation geben, also eine neue, ein neuer Spin-off,
ja,
das
ist ja nicht Spin-off, wie heißt denn das? Star Trek.
Serie,
eine neue Serie in dem Star Trek-Universum.
Genau so rum. Die wird aber dann interessanterweise entweder, das habe ich zwei News gelesen, entweder bei Netflix erscheinen oder bei CBS, also die wissen es auch noch nicht so richtig, oder es wird eine Co-Produktion zwischen beiden. Aber ihr seht, Netflix entfaltet sich quasi zu dem Big Player in dem Geschäft. Also die holen sich einige Sachen ja an Land. Die Frage ist halt nur, warum wurde bisher nichts mehr an Star Trek produziert? Erik, hast du da irgendwie eine Idee? Läuft das nicht mehr ganz so erfolgreich oder warum macht das Netflix jetzt?
Die letzten Sachen, hier dieses Enterprise, das lief ja nicht ganz so erfolgreich, da hatten sich ja mehr erhofft gehabt und ja, dann ist das natürlich auch alles mit Kosten verbunden. Du musst zum einen die Lizenzgebühren bezahlen, wenn du den Namen benutzen willst und so weiter und dann musst du auch alles in dieses Universum reinpassen, das ist ja auch alles unheimlich schwierig, ja. Hat sich auch J.J. Abrams damit schwer getan, als er damals die Filme neu gedreht hat und hat deswegen eben diese Möglichkeit dieser alternativen Zeitlinie erfunden, damit er eben sich nicht an sämtliche Regularien des Star Trek-Universums halten muss. Und ja, man hatte wohl gedacht, die Zeit für Star Trek ist irgendwo vorbei, aber eigentlich die Trekkies, die haben es eigentlich schon noch ein bisschen gehofft, dass vielleicht mal wieder sowas kommt, gerade jetzt durch die Wiederbelebung im Kino. Ich persönlich auch. Ich freue mich, egal was da irgendwie kommt. Also,
ja, aber hast du alle anderen, hast du immer alles geguckt, immer komplett?
Außer Voyager, da fehlt mir ein bisschen was, weil da waren so ein, zwei Figuren dabei, die konnte ich überhaupt nichts anfangen. Die habe ich regelrecht gehasst.
Okay, nee, weil ich habe gerade überlegt, so das Letzte, was ich wirklich, das ist auch schon ewig her, das ist dieses alte Star Trek mit Jean-Luc Picard. Das habe ich, glaube ich, relativ, also auch nicht so regelmäßig chronologisch geschaut, aber relativ viel, einfach weil es irgendwann in die Zeit fiel, als man als Jugendlicher halt aus der Schule kam und sich vor den Fernseher platziert hat. Danach eher so mit Unterbrechung. Dann hier diese eine Staffel oder diese eine Reihe quasi mit der, mit dem Captain jetzt, die bei The Black is the New Orange oder Orange is the New Black, wie heißt die gute Frau? Na jedenfalls, da habe ich ein bisschen mitgeguckt und dann eigentlich sehr, sehr sporadisch, gar nicht mehr so. Bin ich mal gespannt, was bei rauskommt jetzt. Also das würde mich echt interessieren, ob es wieder was ist. Wäre ja auch interessant, also einfach auch, weil die CGI-Effekte natürlich jetzt nicht stehen geblieben sind und vielleicht kommt ja doch wieder mal was einen wirklich packt, wo man sagt, ja, da ist man dabei. Mit Scott Bakula, der mir als Schauspieler sehr gut gefallen hat, war ja nur weniger erfolgreich, beziehungsweise war vielleicht nicht so lange angesetzt und geplant. Erik, guckst du denn Suits noch weiter? Bist du da auf dem aktuellen Stand? Es läuft jetzt, glaube ich, gerade die dritte Staffel an oder so?
Die dritte läuft ja. Aber ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Ich habe die ersten paar Folgen von der dritten geschaut. Jetzt fange ich erstmal an zu sammeln und gucke dann wieder irgendwie die Staffel dann in einem Rutsch durch.
Geht bei mir auch so. Also ich finde die immer noch, also wer Suits noch nicht kennt, unbedingt mal reingucken. Für eine Anwaltsserie dermaßen viel Witz, Spannung, Humor, sage ich jetzt mal. Also wirklich vom Feinsten. Und wenn man da einmal wieder angefangen hat, dann ist man, glaube ich, auch unmittelbar direkt mit dabei. Macht wirklich viel, viel Spaß. Also ist eine tolle Serie. Dann, du hast noch eine kryptische News, Erik, die ich irgendwie nicht so richtig...
Ja, Thema vierte Staffel. Zum einen, es startet ab dem 11. Juni in den USA, 16 Episoden auf USA Network und es läuft wieder als Play by Day. Also das wird dann relativ schnell wieder im deutschen Fernsehen auch laufen. Wahrscheinlich dann auf, wie ist das, Atlantic oder sowas.
Ich weiß gar nicht, wo das im deutschen Fernsehen lief.
Ja. HD.
Okay.
Ja, also Pay-TV meine ich, Play by Day oder so. Oder vielleicht sogar in einem der vielen Streaming-Portale, wer weiß. Ja, Sibel und Max hatte ich noch rausgesucht. Und zwar auf unserem Lieblingssender, dem ZDF, gibt es wieder eine neue Serie. Und zwar heißt es Sibel und Max. Wurde ursprünglich mal für Mitte März angekündigt, aber bis Ende Oktober laufen dann noch die Dreharbeiten und TV-Start ist letzten Endes für 2015 geplant. Es ist so ein bisschen so von der Art her wie Türkisch für Anfänger, deswegen könnte es zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, das fand ich ja ganz nett, Annemarie glaube ich auch. Da geht es um Dr. Sibel Aydin, gespielt von Idil Üner und Dr. Max Walter, gespielt von Marc-Oliver Schulze. Die arbeiten gemeinsam in einem Krankenhaus in Hamburg und so eine Kiezpraxis, Notarzt-Kiezpraxis und soll wohl ziemlich lustig sein, so ein bisschen mit Culture Clash und ja. Im Laufe der Serie erfahren die beiden Ärzte, dass ihre jeweiligen minderjährigen Kinder Yunus und Jana miteinander geschlafen haben und ein Kind erwarten. Erst schieben sich Sibel und Max gegenseitig die Schuld dafür zu, dann versuchen sie auch doch zusammenzuhalten und das Beste aus der Situation zu machen und so weiter und so fort.
Oh, das klingt ja gar nicht so schlecht.
Naja,
wir werden nicht. Kinder, die
nein, aber sonst, ich sag mal, wenn das gut gemacht ist und ich denke da jetzt wirklich an Türkisch für Anfänger, was glaube ich jetzt wieder ab und zu im Abendprogramm der ARD läuft, unbedingt angucken, dann kann man das ja mal vormerken.
Ja, Annemarie klingt besser als Berlin Tag und Nacht, was du sonst immer guckst, ne?
ja, genau. Ich verpasse es gerade, oder? Nee, 8:30 ist schon vorbei.
Dann habe ich noch eine News. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon mal angekündigt. Watch Ever hatte ja ein relativ interessantes Angebot herausgebracht. Zum Thema, zum einen das Abo abschließen. Ich weiß gar nicht, wie lange war das?
6 Monate.
6 Monate? 6 Monate? Ja, genau, 6 Monate. Ich glaube. Und diesen Chromecast für 49,95, ich habe es gerade nochmal aufgerufen. Die Aktion läuft, das ist natürlich, ist ausgelaufen. Nee, ist verlängert worden. Noch bis zum 30.06. Nee, eigentlich lief die nur bis Anfang des Monats, deswegen ist verlängert worden. Also wenn ihr das hört, seid ihr noch aktuell dabei.
Heute ist der 11.06.
Ja, bis zum 30.06. ist doch vollkommen okay.
Ja, ich meine für die Hörer, die wissen doch jetzt gar nicht, wenn sie es vielleicht am 20. hören.
Naja, also deswegen sage ich ja, also Enddatum 30.06. läuft immer noch. Also allein schon diese 6 Monate Watch Ever lohnt sich. Und jetzt kommt Chromecast noch dazu. Ich konnte mir ja nichts drunter vorstellen, dachte und habe angeschrieben, freundlicherweise haben sie mir ein Testgerät zur Verfügung gestellt. Ich habe es jetzt erstmal nur eine Woche getestet, kam relativ kurzfristig. Deswegen werde ich beim nächsten Mal sicherlich nochmal ein bisschen mehr Feedback geben und ich bin begeistert. Also, stellt euch einfach vor, Chromecast ist wirklich geil. Also es ist ein Gerät nicht größer als ein Feuerzeug. Alles, was ihr braucht, und da scheiden sich vielleicht schon die Geister mit dem einen, ihr braucht einen HDMI-Anschluss und entweder an eurem Fernseher noch einen USB-Anschluss, gibt es ja mittlerweile, wenn man so Bilder abspielen will, oder halt eine Steckdose in der Nähe, anschließen und dann kommt's schon und dann müsst ihr einfach auf eurem iPad, ich habe es über mein Nexus-Handy, also in Google Chrome, gibt es eine Chromecast-App, heißt die, runterladen, dann auf HDMI umschalten, das ist auf den Kanal, wo dieser Chromecast dran steckt, dann seht ihr irgendwie so einen Code, müsst den eingeben, also im Prinzip ihr verbindet euer Handy mit diesem kleinen Stick, der ist dann über das WLAN, also euer Heimnetzwerk WLAN, weitere Voraussetzungen, ihr braucht ein WLAN, haben die meisten ja, dann zum einen mit dem WLAN verbunden und zum anderen mit eurem Handy verbunden und nun kommt das Interessante, ich dachte ja, und Erik hat das im Vorgespräch auch schon mal angedeutet, dass dann quasi der Content über das Handy an diesen Stick gestreamt wird und dann seht ihr das auf dem Fernsehen. Würde natürlich dazu führen, dass je nach Handy wahrscheinlich das Ding nach einer Stunde, 2 Stunden spätestens den Geist aufgibt. Aber nein, das ist wirklich clever gemacht und da hat sich wieder Google einiges dabei gedacht, denn Google ist quasi so der Kopf hinter Chromecast. Das Handy, das iPad, das Notebook, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu steuern, dient allein wirklich als Fernbedienung. Das heißt, ihr habt nachher quasi so dieses Interface, was ihr schon kennt von Watch Ever, müsst euch die App auch runterladen, zumindest fürs Handy, und könnt dann diesen Content quasi, da gibt es so einen kleinen Button, klick, und dann kommt der in HD auf euer großen Fernseher und das funktioniert wirklich super. Und dann ist es halt so, dass es nicht über das Handy quasi an den Stick gestreamt wird, sondern der holt sich die Daten selbstständig aus dem Internet, aus dem WLAN quasi raus dann und dann dient das Handy wirklich nur so als Fernbedienung, um Play, Stop und Play und was immer Teufel zu machen. Also wirklich eine coole kleine Sache. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding mich so überzeugt, weil man denkt immer so, braucht man das jetzt oder nicht? Hat den Vorteil, wenn ihr so moderne Menschen seid, die in mehreren Zimmern ein Gerät rumstehen habt, müsst ihr euch nicht jetzt für jedes einzelne Gerät irgendeine Setup-Box kaufen, sondern ihr könnt es einfach im Prinzip rausziehen aus dem HDMI-Anschluss, irgendwo anders dran stecken, Daten bleiben alle erhalten und mit Strom versorgen, wie gesagt, USB am Fernseher überhaupt kein Problem. Hat den Vorteil, dass auch ältere in Anführungszeichen Geräte, die jetzt, Annemarie, wie heißt das, diese App-Funktion, Smart TV oder so?
Ja.
Also die das nicht nativ quasi drin haben, wo man diese App runterziehen kann, können dann quasi auch diesen Streaming-Dienst nutzen. Ich bin echt begeistert. Ich hätte das nicht erwartet, dass das kleine Ding wirklich so viel Spaß macht. Und wie gesagt, wenn man es, glaube ich, einzeln kauft, kostet es lass mich raten, 35 Euro.
Ja, ich glaube 30 Euro.
Ja, also wer sich immer schon mal so ein Ding kaufen wollte, der sollte da zuschlagen, weil wie gesagt, für 20 Euro mehr habt ihr ein halbes Jahr wirklich Watchever. Und ich glaube im Team, Erik guckt ja die Trash-Serien dort. Ich gucke immer mal so ein paar alte BBC oder englische Serien, die da auftauchen. Ann-Marie, Duke, was guckst du eigentlich über Watchever noch am liebsten?
Na, Filme oder so einfach mal Serien wild reinklicken.
Also es ist wirklich ein großes Angebot und ich muss sagen, lohnt sich, ist top, also hat mich wirklich überzeugt. Man ist ja bei solchen neuen Sachen immer ein bisschen skeptisch und der Vorteil, es ist natürlich, ist zwar jetzt ein Angebot von Watchever, aber es geht nicht nur Watchever. Man kann also auch, das habe ich nicht im Kopf, also YouTube auf alle Fälle, das ist so dieser Klassiker, dann D-Max, glaube ich, kann man gerne quasi über diesen Chromecast streamen. Und noch ein, zwei andere Sachen. Kommt dann quasi so im Auswahlmenü, wenn man diese Chromecast-App aufmacht, dann sieht man so, mit was, mit wem, wie verbunden ist. Tolles Ding, mir gefällt's und ich finde halt diese Idee dahinter, dass du quasi das Handy quasi diese vollfarbige HD-Fernbedienung ist, schon irgendwie ganz cool. Macht sich jedenfalls. Ich denke mal, das ist so die Zukunft. Irgendwann ist das Chromecast-Gedöns wahrscheinlich direkt drinne. Es geht wohl auch irgendwie, muss wohl auch dieses Amazon Prime gehen, aber das geht wohl irgendwie nicht so nativ. Dann muss man, glaube ich, irgendwie über einen Browser, also über das Notebook geht das dann nur über Umwege. Geht es wohl, ist dann aber eher so ein bisschen Hack und, naja, nicht so ganz so nativ. Ich glaube auch,
dass man. Also ich muss ja übrigens sagen, seit Love Film auf
Amazon Prime oder ja, Video Instant.
Genau, umgestellt. Und seit ich dann ein paar Mal versucht habe, da irgendwas zu gucken und das hat dann entweder, ja, sie müssen bezahlen oder ganz umständlich, ich benutze das kaum noch, muss ich jetzt mal hier sagen, weil du es gerade erwähnst. Ich habe jetzt gerade überlegt oder versucht nachzudenken, wann ich das letzte Mal anhatte, ich wüsste gar nicht wann.
Also ich gucke noch ich habe die Originalserien, die wir auch besprochen haben, geguckt, die fand ich noch ganz gut. Aber ich muss sagen, ja, das Angebot ist halt einfach so vielfältig und man pickt sich halt ein paar Sachen raus und bleibt dann wahrscheinlich zwangsläufig bei irgendeinem Dienst
hängen. Also ich finde aber auch Watchever, das hatte die Benutzeroberfläche, ist da viel selbsterklärender und viel einfacher und eleganter.
Aufgeräumter, das stimmt schon. Das war ja immer schon so ein Kritikpunkt. Ich dachte ja, dass mit der quasi Übernahme von Amazon sich das ein bisschen verbessert. Dieses Optische bei Watchever, dass man da halt was auf der Watchliste ist, gleich so aussuchen kann, so covermäßig, ist cool gemacht. Deswegen, also momentan würde ich sagen, führt bei uns im Team ne, so Watchever so von der Beliebtheit so ein bisschen gegenüber Amazon Prime. Aber Amazon Prime hat halt den Vorteil, dass die halt doch ein paar Sachen exklusiv bringen. Unter anderem auch, ne, Ann-Marie, diese großartige Serie, die im Team ganz gut ankommt, aber wo sich ein paar Hörer beschwert haben, dass die nicht ganz so toll
The
ist.
The After.
Aber man muss einfach mal sagen, also natürlich ist es auch unsere subjektive Meinung und vielleicht ist bei uns so dieser Nerd-Trash-Faktor einfach gerade bei der Serie auf einer Wellenlänge gewesen, denn sie kam mir bei allen gut an. Also es muss nichts für jeden sein. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, das ist unerträglich, haben sie nicht geschrieben, aber es ist halt sehr bedingt empfehlenswert. Aber nur mal nochmal als Hinweis.
Ja, klar.
Dafür gibt es andere Serien, die wir vielleicht nicht mögen, die ihr mögt. Ihr könnt es ja, wie gesagt, immer mal reinschreiben in die Kommentare auf fortsetzungvolk.net. Und weil ich fortsetzungvolk.net erwähne, es gibt immer noch, ich glaube, das läuft auch noch eine Weile, zwei Gewinnspiele auf Fortsetzung folgt. Wir haben einmal die dritte Staffel von Lost Girl noch zu verlosen, bis zum 27. Juni 2014. Einfach eine E-Mail schreiben an gewinnspiel@fortsetzungvolk.net. Da gibt es übrigens ein paar clevere Hörer, deswegen fiel das gar nicht so auf, die mein fortsetzungvolk.de einfach entsprechend umgeändert haben. Ja, man muss halt mitdenken als Hörer. Und dann gibt es, das hatte ich quasi jetzt die Woche online gestellt, das hat uns ein Verlag gegeben. Wer es mag, so Horrorgeschichten, es heißt Crazy Wolf, Bestien auf der Flucht, 20 Mal ein Downloadcode als E-Book. Also wer das haben will, einfach einen Kommentar schreiben und schon schicke ich euch dann die Links zu. Die ersten, ihr könnt auswählen zwischen 10 Mal der Mobi-Variante und 10 Mal der EPUB-Variante, EPUB. Kenne ich, weil schiebe ich mir ab und zu mal auf den Kindle. Mobi, Erik, ist direkt für Mobil-Handys oder so, ne? Weißt du das zufällig aus dem Kopf?
Nee, das Format? Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Liest du gar nicht online? Also hier so Kindle-mäßig?
Das Einzige, was ich lese, sind so Zeitungen, Tageszeitungen oder sowas auf dem iPad, aber sonst nichts.
Na gut, also wie gesagt, momentan haben zwei mitgemacht. Also ihr könnt noch euch da kostenlos eins schicken lassen, wenn ihr das möchtet. Gut, das soll's des Vorgeplänkels auch dann schon genug gewesen sein. Wir kommen unmittelbar zur ersten Serie, Penny Dreadful. Die hat in dem Fall Jeff eigentlich ausgesucht, aber wir hatten sie mehr oder weniger alle auf dem Radar und sind mal gespannt, wie es im Team ankam. Eins vorweg, wir sind nicht einer einhelliger Meinung, diesmal nicht. Und ich glaube auch bei den ganzen anderen Serien irgendwie nicht so richtig hundertprozentig. Jeff, worum geht's denn bei Penny Dreadful?
Ja, Penny Dreadful ist so eine Mystery-Horror-Psycho-Serie im viktorianischen London. In der Serie dreht es sich um so eine Gruppe von verschiedenen Leuten mit einem Geheimnis, kann man sozusagen sagen. Das wäre einmal Vanessa Ives, gespielt von Eva Green. Die ist halt eine mysteriöse Frau, die irgendwie ein Geheimnis hat, die auch, so scheint es jedenfalls, Visionen oder Anfälle oder keine Ahnung genau was hat. Dann haben wir noch den Amerikaner, Wild-West-Show-Schützen, was auch immer, Abenteurer, Ethan Chandler, gespielt von Josh Hartnett.
Den ich sehr gut gespielt finde. Also ich meine, du hast in der ganzen Serie, Entschuldigung, dass ich unterbreche, so dieses viktorianische Englisch, also so, sagen wir so leicht angehauchte britische Englisch, und er spricht halt so dieses typische amerikanische Englisch. Also das passt gut, allein von den zwei unterschiedlichen Sprachstilen ist das gut gemacht. Also ein schönes Setting, was die Schauspieler angeht zumindest.
Definitiv. Also der Cast allgemein ist auch gut. Also Eva Green, Josh Hartnett, das sind ja schon Leute mit einer gewissen Reputation, also keine No-Names und Nichtskönner. Aber die Liste der guten Schauspieler geht weiter. Zum Beispiel mit Timothy Dalton, der spielt Sir Malcolm, sozusagen der Initiator dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal, Operation, denn es geht eigentlich darum, sie suchen Mina, die Tochter von Sir Malcolm, die scheinbar einem mysteriösen Wesen zum Opfer gefallen ist und von diesem Wesen manipuliert wird. Der Name Mina lässt Leute, die sich auskennen mit alten Horrorromanen, lässt vermuten, dass es sich dabei um den Story-Arc von Dracula handeln könnte. Das Interessante aber ist, die Serie spielt allgemein mit sehr vielen dieser altehrwürdigen Horror-Mystery-Romanen, die auch immer wieder ein bisschen vorkommen.
Das wir können ja mal zusammentragen. Was hast du eigentlich alle für erkannt? Also, wie du schon sagtest, dieses Dracula Frankenstein. Halt. Genau, Dracula, Frankenstein,
weil es gibt noch den Kreiter Frankenstein, gespielt von Harry Treadaway, ist halt ein relativ junger Frankenstein, mit dessen Monster natürlich noch. Und dann auch Dorian Gray, gespielt von Reeve Carney.
Übrigens ein tolles Buch.
Ich habe vor nicht einmal einem Jahr mir das Hörbuch zu Dorian Gray reingezogen und kurz davor oder danach auch noch Dracula. Das heißt, ich bin da relativ tief drin in der ganzen Sache.
Und es ist erstaunlich, wie aktuell Dracula immer noch ist. Also ich hatte beides, also nicht in der Reihenfolge gehört, aber auch beide angehört. Und muss sagen, ich hatte das viel angestaubter in Erinnerung. Also es ist ein Buch, was man immer noch lesen und hören kann, problemlos.
Definitiv. Also,
macht richtig Spaß. Und
aber Jack Ripper ist auch dabei. Jack Ripper ist noch dabei, wird aber eher erwähnt, dass ist der Ripper zurück. Das heißt, es spielt auch geschichtlich nach Jack Ripper, den ganzen Morden in Whitechapel und so weiter. Aber jetzt weitere Sachen sind mir nicht aufgefallen. Jedoch spielt auch noch irgendwas mit Ägyptologie rein, weil auch Sir Malcolm selbst irgendwie ein Abenteurer ist, der sich Afrika verschrieben hat. Er will halt den Ursprung des Nils, glaube ich, irgendwie finden. Das ist sein heiliger Gral. Und es gab auch, ich weiß nicht, wie weit ihr geschaut habt oder wie ihr das mitbekommen habt, es gab auch, glaube ich, den einen oder anderen Hinweis darauf, dass Werwölfe auch vielleicht irgendwie mit im Spiel sind. Will aber da weiter nicht drauf eingehen, weil das vielleicht ein Spoiler wäre. Aber noch eine Schauspielerin, die auch noch hervorzuheben ist, glaube ich, Billie Piper. Die spielt die Bronner Croft, eine Prostituierte. Billie Piper könnte dem einen oder anderen aus Doctor Who bekannt sein. Da hat sie die erste Begleiterin des Doktors seit der, nicht Reboot, aber den neueren Folgen halt, hat sie da mitgespielt. Und die spielt auch hier jetzt wieder mit.
Und sie spielt bei Secret Diary of a Call Girl mit. Das ist ja auch sehr beliebt bei der einen oder anderen Hörerin bei uns.
Okay.
Kennst du wahrscheinlich nicht, aber es ist eine sexuell angehauchte, lustige Serie, auch aus dem britischen Raum.
Okay. Gibt es halt noch mehrere interessante Schauspieler und Charaktere, aber die Story geht ja eigentlich dahin, dass Ethan, also dieser von Josh Hartnett gespielte Wild-West-Typ als Muscle, als Typ mit Waffen engagiert wird, um sie bei ihrer Suche nach Mina zu unterstützen und treffen dabei auf verschiedene Wesen und noch andere Leute, wie halt Frankenstein, also Dr. Frankenstein und so weiter und so fort. Und es kommen noch weitere andere Figuren aus den ganzen Universen, tauchen noch auf. Und das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Mir hat die Serie eigentlich ganz gut gefallen. Anfangs war ich noch etwas skeptisch, weil das bisschen, also ich tue mich doch ein bisschen schwer mit Eva Green, das ist einfach so, keine Ahnung warum, ich halte sie für eine gute Schauspielerin, aber irgendwie habe ich immer ein bisschen Probleme mit ihr. Egal in welchen Filmen oder Serien halt. Aber eigentlich eine sehr gute Leistung von ja, eigentlich allen Schauspielern, auch wie halt diese ganzen Elemente aus den verschiedenen ja, klassischen Geschichten halt eingewoben werden, sind ganz interessant, auch wie es halt mit dem ganzen Setting des viktorianischen Zeitalters gespielt wird. Die Kostüme sind eigentlich ganz gut, das Bühnenbild größtenteils auch. Es gibt hier und wieder ein paar Sachen, wo ich mir denke, so, ach, hätte man schöner machen können, aber hey, ist eine TV-Serie, da ist nicht immer alles super, super, super und das Budget halt bekanntlich auch nicht immer das Größte. Ja, mir hat sie bis jetzt ganz gut gefallen. Ich bin jetzt bei Folge 5 oder 4, nicht ganz sicher. Ja, von mir würde so, wenn von der Skala von 1 bis 10, ja, so eine 8 bekommen in den Dreh rum. Was Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, das ist irgendwie ein Trend, den meiner Meinung nach HBO gestartet hat, Sex in Serien immer wieder darzustellen. Ich habe nichts dagegen, halt Sex zu sehen, aber wenn es irgendwie nur zum Gaffen ist und du hast halt immer wieder in verschiedenen Serien das Ding halt, dass es zu sexuellen Handlungen kommt, einfach nur damit halt Sex gezeigt wird und es weniger um die Story geht, nervt es mich. Und das gab es auch hier wieder so in 2, 3, 10, wo ich dachte so, ja, okay, das bringt uns jetzt nicht voran, bitte weiter mit der Story, es war gerade spannend. Und das kenne ich halt besonders von Serien wie True Blood oder auch Game of Thrones, wo halt es manchmal überflüssig in meinen Augen erscheint. Aber das auch nur so ein kleiner Kritikpunkt. Für den Rest eigentlich eine gut gemachte Serie. Ja, Daniel, was meinst du?
Ich muss immer so anfangen. Ich habe die Serie irgendwie so zum Abendbrot geguckt, war schon relativ spät. Und der Einstieg ist natürlich genau der richtige, um Abendbrot zu essen. Also es wird schon sehr, also wenn man jetzt nicht vielleicht so abgehärtet ist wie Erik, sehr mit diesem Gore-Faktor gespielt am Anfang. Aber es entwickelt sich dann trotzdem zu einer Serie, die, wie du schon sagtest, also niveauvoller ist, die subtiler ist, die Spaß macht, wo dieser Mix aus unterschiedlichen Genren wirklich deutlich sichtbar ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich weiter gucken werde. Momentan wahrscheinlich eher nicht. So sehr reizt mich das Thema an sich nicht, weil es eben nicht eine Linie ist, sondern eben so sich aus vielen einzelnen Genren bedient. Und mich, obwohl ich die Schauspieler mag, also die gefallen mir wirklich sehr gut allesamt. Gerade die Hauptdarsteller, also dieser Amerikaner und die von dir angesprochene Green, also die sind halt sind ein gutes Team und das passt schon irgendwie. Aber irgendwas, für mich fehlt noch so ein bisschen was, dieser Anreiz weiterzugucken. Was ich interessant finde, da bin ich mir im Nachhinein nicht mehr ganz klar, irgendwann im Laufe dieser Serie habe ich mir überlegt, ob denn Timothy Dalton überhaupt noch lebt und dann so, weiß ich, 2, 3 Minuten später habe ich dann ihn auch erkannt als Schauspieler. Damit war die Frage beantwortet. Timothy Dalton lebt noch, ist ganz schön alt geworden. Das ist der Typ, der irgendwann auch mal in seinem ganz früheren Leben James Bond gespielt hat, als er noch jung und frisch war. Und jetzt ist er nicht mehr ganz so frisch. Aber schön, ihn nochmal zu sehen, macht Spaß. Also passt schon irgendwie, auch wenn ich ihn nicht so 100% gut positioniert finde. Also er wirkt ein bisschen, weiß ich nicht, für mich so ein bisschen, ein kleines bisschen steif. Aber das ist vielleicht mein subjektiver Eindruck. Also von mir nicht ganz so Daumen hoch.
Ist halt ein Engländer.
Ja, naja, nicht so ein Steif, mehr so ein, das klingt das gemein. So ein Laienspieler Steif. Also irgendwie, mich hat er nicht so ganz überzeugt gegenüber den anderen. Aber vielleicht sind die einfach noch jung, dynamisch und irgendwie ein bisschen mehr drin. Oder vielleicht ist auch die Figur, die sich langsam über die Folgen entwickelt. Es wird ja in dieser ersten Staffel nur 10 Episoden geben. Also es ist dann auch relativ schnell durchgeschaut. Ich überlege gerade, Spiellaufzeit war aber über, also warte, war das 50 Minuten oder eine Stunde oder sogar?
60, also 60 angegeben, sind aber glaube ich real so 54, 50.
Okay, ja. Also wird in der ersten Staffel 10 geben. In der ersten Staffel heißt, es wird also ist eine zweite auch schon geordert worden, die dann erst im 2015 kommt. Wie das dann weitergeht, bin ich mir nicht ganz klar. Deswegen die Frage, Jeff, was ist dann so für dich so der rote Faden in den ersten 4, 5 Folgen, die du gesehen hast? Also diese Suche nach diesem Mädchen oder der Tochter der Verschwundenen, oder kommen da noch mehr Aspekte rein?
Also es ist im Grunde her wirklich diese Suche nach Mina und auch herauszufinden, was ist überhaupt passiert, weil es wird relativ schnell klar, dass das Verhältnis zwischen Mina und ihrem Vater, da ist irgendwas. Also bisher wurde es nicht wirklich aufgeklärt, angedeutet eigentlich nur, außer ich habe irgendwas verpasst. Aber es gibt auch halt eine Verbindung, also was macht diese Vanessa Ice überhaupt da, wer ist das? Weil, wie gesagt, die hat irgendwie Visionen, Anfälle, keine Ahnung. Da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Szene beim Seance-Sitzen und Beschwören von Geistern, wo die dann plötzlich austickt. Da merkt man auch wieder, dass Eva Green eigentlich ganz gut schauspielern kann. Aber eigentlich entwickelt sich nach und nach wirklich für jeden einzelnen Charakter eine interessante Story in meinen Augen. Wobei bei Ethan Chandler das irgendwie noch ein bisschen zu kurz kommt, weil man weiß, der hat irgendwie eine Vergangenheit in Amerika, die halt irgendwie, er wird, glaube ich, da gesucht oder sonst irgendwas, deswegen will er auch nicht weg. Und da gibt es aber noch mehr dahinter. Also es ist, bei jedem Charakter steckt was dahinter. Ob das, was dahinter steckt, auch wirklich dem, ja, Aufwand oder diesem Couture nachher auch gerecht wird oder ob es nachher irgendwie so wie eine, ja, Seifenblase zerplatzt und man denkt so, ach, deswegen der ganze Humbug, das bleibt abzuwarten. Aber ich finde es schon recht interessant und ich finde auch, obwohl Dorian Gray der Charakter so ein Nebencharakter ist, irgendwie finde ich den am reizvollsten, einfach nur, weil es Dorian Gray ist und ich liebe dieses Buch und ich will halt wissen, wie diese Serie mit dieser Story vorangeht, weil bei Dorian Gray ist es eigentlich so, dass halt Dorian Gray anfangs ein unberührter Jüngling ist, der unverdorben ist von der Welt und hier ist er schon so ein bisschen der, ja, neudeutsch, der Player halt, der in London halt rumstolziert und seinen Gelüsten nachgeht und allem drum und dran, also auch mal gespannt, was da noch hinten dran kommt, aber das Thema Mina ist wirklich zentral und kommt erst so nach und nach wirklich voran. Ich finde es bisher ganz interessant, nicht übelst spannend, aber einfach nur sehr unterhaltsam erzählt und auch der Gore-Faktor lässt mich jetzt nicht irgendwie abschrecken davon. Ich mag ein bisschen Gore, solange es halt
bleibt im Rahmen ist. Bleibt das eigentlich in den weiteren Folgen dann auch so? Also dass dieses Element Gore, oder war das nur am Anfang oder so im Piloten oder ist das ein ständiger
Bestandteil? Kommt immer wieder. Kommt immer wieder ein bisschen, aber so krass wie es am Anfang war, eigentlich nicht mehr. Also man sieht manchmal noch so ein paar Tiere, die mal Tiere waren, aber sonst jetzt irgendwie abgetrennte Körperteile in größeren Maßen war jetzt, glaube ich, nicht mehr so stark der Fall.
Okay, bevor wir zu einer weiteren, sag ich mal, tendenziell eher positiven Meinung kommen, mal Erik, was hat dir bei der Serie nicht gefallen? Du bist nicht so überzeugt davon, ne?
Ja, es war halt, ich hatte letztens mal einen Film geschaut, über den hatte ich auch irgendwann mal gesprochen, fast. Der hieß, Abraham Lincoln, Vampirjäger. War auch so ein ganz kruder Mix aus vorgegebener Geschichte und irgendwie so trashigen Horror und auch halt irgendwelche Vampire und Gedöns und sowas. Und das wirkte sehr oft so in diese Richtung, diese erste Folge, die ich da gesehen habe. Und da war halt zum einen, ja, was Jeff schon gesagt hatte, so, da wurden halt erstmal so bestimmte Gelüste bedient, ja, damit man überhaupt das mal da weiterguckt, ja. Und hast du weitergeguckt, dann kam halt da noch ein bisschen Splatter dazu, dann kam noch dies und dann, ja, irgendwie war es alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es hat mich jetzt irgendwie nicht so gereizt, dass ich gesagt hätte, das muss ich unbedingt weitergucken und muss fahren, wie es nun weitergeht und ja, weiß auch nicht, also dieses Kind, wo sie nur alle danach suchen, ist mir sowas von egal da in dem Moment, weil das ist ja so schnell passiert, du konntest ja irgendwie keine Verbindung irgendwie aufbauen, dass du gesagt hast, oder dass du irgendwie mit dem Kind jetzt mitleidest und willst jetzt unbedingt wissen, was ist jetzt da passiert, es ist einfach passiert und es ist
davon wird halt ausgegangen. Aber das ist nicht das Kind, Erik, glaube ich.
Genau.
Das ist ein anderes
Kind. Das Kind, das ist das, was nachher auf dem Boden liegt in Stücken. Mina ist schon eine erwachsene Frau. Also die ist halt die Tochter von Sir Malcolm, aber die ist halt nur zur Klärung halt.
Die taucht ja auch in dem Piloten halt mal ganz kurz so als Vision von ihm auf. Also da ist ja schon.
Was sieht man ja schon. Ich habe halt irgendwie keinen Bezug zu dem, was da eigentlich irgendwie verloren gegangen ist, das Kind oder was auch immer da. Und ja. Nee. Hat mich jetzt nicht so mitgerissen da. Obwohl, also wer so auf Horror-Trash steht, für den kann das schon irgendwas sein. Also der kann aber auch mal Abraham Lincoln Vampirjäger gucken.
Ann-Marie, Frage an dich. Wie viele Folgen hast du gesehen?
Drei.
Drei. Und spannend, also anscheinend, oder nach der dritten Folge sagst du, muss nicht weiter sein?
Nach der dritten Folge war irgendwie gestern Abend um 11 dann. Konnte ich nicht weiter gucken.
Aber du hättest...
Ich hätte weitergeguckt und werde auch weitergucken. Also ich fand es überaus unterhaltsam. Ich konnte mir zu der Serie gar nicht so viel vorstellen, hatte immer mal was gelesen, ja, Penny Dreadful Horror-Serie, bla bla blub, kommt und dachte schon, hu hu hu. Hat natürlich diese ganzen American Horror Story Geschichten im Hintergrund, die ja auch super creepy sein sollten. Und das ist ja jetzt hier was komplett anderes. Und am Anfang, wie wir halt so diese Schrecksekunde, als die Mutter da von der Toilette holt, da hatte ich ja dann erwartet, oh Gott, so geht's jetzt weiter. So ist es ja nicht. Aber ich find's überaus gut, muss ich sagen. Die Charaktere finde ich spannend und Eva Green ist echt so toll, es geht gar nicht klar. Was Jeff gerade erwähnt hat, diese Seance-Szene in der zweiten Folge, glaube ich.
Ja.
Boah, das ist mega geil. Und ja, das sind echt tolle Charaktere, wo du eben noch gar nicht so, also ich jetzt mit meinen drei Folgen, gerade unsere drei Hauptcharaktere, Eva Green und eben auch hier der Josh Hartnett, was jetzt seine Intentionen sind. Und ich finde das ganz interessant. Er bändelt dann mit dieser Prostituierten, Billy Piper, an. Und das finde ich ja schon wieder ganz herzig, wie die beiden da zusammen agieren. Also so viele kleine Sachen, die echt Spaß machen beim Gucken. Es ist jetzt kein Lost oder so, wo man extra Forum dafür aufmachen könnte und stundenlang drüber philosophieren, aber es ist auch kein Horror-Trash, was Eric jetzt vielleicht so ein bisschen angedeutet hat. Also ich finde es schon sehr unterhaltsam. Es hat einige Lacher ab und an oder zumindest, dass man schmunzeln muss, aber ich finde es auch spannend. Und die Rolle des Frankenstein fand ich in der zweiten Folge echt super toll und dann ging die Story, die da hauptsächlich in der zweiten Folge erzählt wird, irgendwie sehr abrupt zu Ende, was ich furchtbar traurig fand, weil das war eine der besten Stories, die ich lange in Serien gesehen habe. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war dann schon nach einer Folge vorbei, was da passiert ist, aber ich will es jetzt nicht spoilen. Aber es sieht total toll aus und freue mich über, dass es da jetzt 10 Folgen gibt und dass es da eine zweite Staffel gibt. Ich kann jetzt noch nicht sehen, wo das hinführt. Also, Jeff, hast du schon eine Idee? Also, denkst du einfach, wir begleiten sie bei der Suche von der Tochter und dann wird sie in dieser Staffel gefunden? Oder was denkst du, was da kommt?
Na, also, zum einen, es gibt, glaube ich, nur 8 Folgen, nicht 10, wenn ich richtig gesehen habe, bei IMDb, außer bei IMDb ist jetzt falsch, was ja auch mal sein kann. Ich würde halt sagen, die Hauptstory geht halt bis zum Staffelende halt diesen Weg, sie verfolgen halt Mina. Meiner Meinung nach, wenn man halt auch die Dracula-Sachen kennt, die wird, glaube ich, auch nicht mehr gerettet. Die ist, glaube ich, bei Jordan im Endeffekt. Aber die werden halt alle von ihren eigenen Dämonen auch nach und nach eingeholt. Nachher geht es, glaube ich, mehr darum, ihre eigenen Dämonen zu bekämpfen, beziehungsweise, dass da irgendwie vielleicht sogar im Hintergrund, wie es ja manchmal so in Geschichten ist, irgendwie alles verbunden ist über ein großes Übel oder dann geht es irgendwie dagegen. Also es wird nicht nur einfach so stupide Mina, 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 wir retten die jetzt, halt wirklich, da kommt noch irgendwie ein größerer Twist oder irgendwie ein größerer, böser Hintermann. Und auch dieses Wesen Dracula, glaube ich auch nicht, dass der Böse ist oder das einzig Böse ist, was sie bekämpfen werden.
Kennst du eigentlich von den Büchern irgendwas, Annemarie? Also hast du Dracula oder...
Ja, Dorian Gray und Dracula habe ich, glaube ich, nur die Filme gesehen.
Okay.
Ich habe übrigens gerade das Rätsel wegen der Episodenanzahl gelöst. Die erste Staffel hat 8 Folgen und dann aber die zweite Staffel wird 10 haben.
Ah, ist noch eine kleine Zugabe.
Haben wir das auch noch? Genau.
Aber ich bin mal gespannt, ob noch irgendwelche weitere Elemente oder irgendwelche weiteren Charaktere nach und nach sozusagen, dass man erkennt, wer das überhaupt ist oder wo man erkennt, an wen die angelehnt sind. Weil ich habe zum Beispiel bei Ethan Chandler eine gewisse Idee, die ich jetzt hier nicht weiter vertiefen will, wie gesagt, das könnte ein Spoiler werden. Aber auch jetzt zum Beispiel bei diesem Diener, beim Zembene, bin ich auch mal gespannt, ob es etwas mit dem auf sich hat und so weiter und so fort. Weil es gibt ja neben Dorian Gray, Dracula und Frankenstein noch andere klassische Horrorbücher, die ich jetzt nicht so gut kenne, wo vielleicht Elemente reingeflossen sind oder sonstige andere Sachen. Oder vielleicht sogar moderne Sachen, wie jetzt, modern ist übertrieben, aber wie ist nochmal Lovecraft, ob da irgendwas mit noch reingeflossen ist oder so. Das finde ich auch interessant, weil wenn man halt die Möglichkeit hat, so einen Geschichtsmix zu machen aus klassischen Geschichten, ist immer interessant, was dabei rauskommt, was man daraus macht, weil es ist definitiv eine gute Idee und eine gute Chance, halt da was draus zu machen.
Das ist halt überhaupt die Frage, wird das dann auch wie bei American Horror Story quasi immer so ein Handlungsbogen sein, der sich vielleicht um diese Eva Green spinnt, also quasi sie so quasi das Center ist und dann immer neue Geschichten quasi daraus gesponnen werden und quasi...
Das glaube ich nicht.
Ja, aber dann würde das ja nicht ewig lange weiter so ausgebreitet. Na gut, wir sind gespannt. Sie, ihr werdet auf alle Fälle weiter gucken.
Ja, also sie ist echt, muss ich nochmal sagen, echt ein ganz toller Charakter und macht so viel Spaß und denkst dann so, also ich hatte jetzt irgendwann in der dritten Folge so, okay, sie ist also so und so und dann zeigt sie wieder was ganz anderes und dann, was ist das für eine Person, wo kommt die her, wie genau steht sie jetzt hier in der Verbindung, was macht sie da? Das ist cool. Und ich habe gerade, guckt nicht bei der Wikipedia rein, bei den Darstellern, was für Rollen sie spielen, denn da habe ich gerade noch was gelesen. Wer da noch, was für eine bekannte Figur da noch vorbeikommen
wird. Wäre das ein Spoiler, wenn man das jetzt verrät, oder warum, guck nicht rein und dann guckst du rein und dann...
Nein, ich habe es ja aus Versehen gesehen. Ich hatte jetzt die Wikipedia auf und habe so durchgescrollt und habe da gesehen bei Darsteller und Rollenname. Und ist jetzt nichts so Schlimmes, aber man muss es ja nicht sagen, wenn sich vielleicht jemand noch überraschen lassen will, was noch kommt.
Na gut.
Ja, lass einfach sein, dann verärgern wir auch keine Leute.
Das ist immer gut. Also, wie gesagt, eine spannende Geschichte eigentlich. Wie gesagt, ich mag die Story auch. Ob ich es weiter gucken werde, weiß ich nicht. Erik fand so lala. Dem hat es nicht so richtig gefallen. Und ansonsten zwei begeisterte Horror-Genre-Schauer. Also wie gesagt, ist ja so Drama, Horror, Thriller. Also es ist ein interessanter Mix, der Spaß macht. Bringt uns direkt zur nächsten Serie, denn News aus Deutschland gibt es diesmal nix. Oder wir sparen die uns einfach mal, beziehungsweise die eine News hat ja Erik schon mal gesagt mit dieser Sybil und Max oder Sibel oder wie man auch die aussprechen möchte. Kommen wir zur nächsten, Secret State. Eine Miniserie, die relativ viele zumindest Nominierungen erhalten hat. Und wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Mir wurde diese Serie von einer Freundin empfohlen und das ist wieder mal aus meiner Sicht ein interessantes Ding. Ich habe die dann bekommen und es hat hier, du magst doch Burgen, du hast doch House of Cards geguckt und mir ist zwar House of Cards ein bisschen zu politlastig. Annemarie, guckst du eigentlich weiter? Bist du noch dabei eigentlich?
Ja, es ist auf der Liste. Im Moment gucke ich nicht, aber ich will es noch gucken.
Aber ist auch so zu politisch oder wie ist es bei dir eigentlich? Warum guckst du jetzt nicht so direkt weiter?
Weil ich keine Zeit habe.
Ach, keine Zeit. Ach, was soll's denn? Nee, also wie gesagt, bei mir war es halt so, ich fand es einen Tick zu politisch. Burgen finde ich toll. Ist halt auch wieder nicht jedermanns Geschmack, auch einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt etwas langsamer erzählt ist. Und beim letzten Mal hat ja uns zumindest ein Hörer mal für den Tipp Lillehammer sich bedankt. Fand ich jedenfalls grandios. Deswegen haben wir gleich mal das zum Anlass genommen. Noch so eine kleine Miniserie.
Unser Hörer der Woche, ja.
Unser Hörer der Woche, auf alle Fälle. Und also wir könnt uns gerne über Twitter, Facebook und auch wo immer kontaktieren und sagen, wenn euch auch meine Serie gefallen hat oder wenn auch nicht, das ist vollkommen okay. Und wenn nicht, dann vielleicht kurz beschreiben, warum nicht, entweder in die Kommentare auf fortsetzungfolg.net. Und auch sonst, wie gesagt, kleine Empfehlungen werden immer aufgenommen. So, also nochmal zurückzukommen, die Geschichte weiter zu erzählen. Secret State war eine Empfehlung einer Freundin, die meinte, ja, du magst da Borgen, du magst da House of Cards. Und interessanterweise hat sie mir dann die DVD geschenkt. Sind zwei DVDs, ist eine Miniserie, die ein klein wenig älter ist, schon aus dem Jahre 2012, 4 Folgen und wiederum etwas, untypisch würde ich fast sagen, für englische Serien, die läuft auch nur zwischen 40 und 45 Minuten. Ich habe mich da ein bisschen auf eine längere Serie vorbereitet und auch vom Erzählstil halt ein bisschen ruhiger, ein bisschen zäher, denn, britische Serien, so was so Politikdrama angeht, sind da vielleicht nicht ganz so spritzig, nicht ganz so packend. Aber positiv überrascht, man bekommt eine Serie, die, weil wir gerade Penny Dreadful hatten, es passt auch sehr gut. Also man sieht einen ein Chemieunfall ganz am Anfang und ein Premierminister, den der ein oder andere auch kennt, Gabriel Byrne läuft also quasi rum und schaut sich es an und dann wird's leicht unappetitlich und das war schon fast so ein Punkt, wo ich sage, oh, muss ich jetzt noch weiter gucken, denn er hebt dann irgendwann so einen Handschuh auf und da ist dann halt so eine Kinderhand drin, ist nicht ganz so schön. Also wie gesagt, es ist ein Petrofex, ein Chemieunternehmen, ein ganz großes, das in dieser Region dort, eine Mineralölfirma, die da investiert hat. Und es kommt relativ schnell raus, dass es halt bei großen Firmen, wie es halt immer so ist, also dass da einiges so Dreck am Stecken ist, denn das Problem ist, irgendwo anders, ich glaube in Amerika irgendwo, haben sie auch schon mal gesagt, die können die Firma nicht so betreiben, wie sie die dort betreiben. Und in Briten ging das dann, also in Großbritannien ging das auf einmal. Es spielt dann mit diesen typischen Klischees von Politikern. Also er, unser Gabriel, ist dort als Schauspieler der zukünftige Premierminister von England. Also er kandidiert nachher irgendwann nochmal, das kommt im Piloten relativ schnell raus, dass er dann beim Volk beliebt ist, weil er dann auch im Verhältnis zu diesem Unfall auch plötzlich die Wahrheit sagt und einfach dazu steht, was da passierte, beziehungsweise mit an die Ambition oder an die Emotion der Beteiligten plädiert. Denn es passiert noch eine Sache, denn dieses, und das macht diese ganze Sache so spannend, dieses Petrofex, also dieses Mineralölunternehmen, hat halt seine Finger mit drin. Und der eigentliche Premierminister, der bis dahin quasi im Amt ist, stürzt bei der Rückreise quasi mit dem Flugzeug ab und sitzt aber in einem Flugzeug, das eben dieser Mineralölfirma gehört. Mag jetzt ein bisschen klischeehaft klingen, entwickelt sich aber zu einer relativ spannenden Serie. Es spielt dann noch eine Schauspielerin mit, die ich sehr mag, beziehungsweise wo ich sage, ja, die kennst du irgendwoher, Gina McKee, die bei einer eigentlich, also man könnte sagen, so ein bisschen White Trash Comedy Serie aus Briten mitspielt, die mir sehr gut gefällt, Hepburn, die, kleiner Vorausblick sozusagen, mittlerweile auch von den Amis gekauft worden ist, da wird es auch nochmal ein Remake geben. Und die spielt dort so quasi die Enthüllungsjournalistin, die quasi dem zukünftigen Premierminister in der Rolle als Tom Dykeson quasi diese Informationen zuspielt, dass da eben alles nicht so ganz koscher abläuft. Und er versucht dann zu ermitteln und da passieren einige Sachen, die dann relativ schnell klar machen, dass anscheinend mit dieser Mineralölfirma nicht zu spaßen ist. Also der mit der Hauptuntersuchung beauftragte Leichenbeschauer, dem passiert dann noch ein bisschen was, ich werde jetzt nicht verraten, was, also er kommt, wird unter Druck gesetzt und ein bisschen Druck gemacht und ja, jedenfalls ist das so spannend, dass dieser Pilot relativ schnell weggeschaut war und er hat mir echt so viel Spaß gemacht, dass ich diese Miniserie, wie gesagt, es sind nur 4 Episoden, 40 bis 45 Minuten, also an 2 Tagen durchgeschaut hat und echt extrem spannend und der Tipp im Sinne von Zwischenborgen und House of Cards passt wirklich, also es ist so dieses Mittelding und für eine britische Serie eher so Richtung amerikanisch produziert, also einfach schon vom Art des Erzählens, vom Schnitt, von dieser Chemie der Hauptdarsteller dort, also es passt halt wirklich alles, es ist extrem spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht und kann man halt wirklich nur empfehlen, wer halt so auf Polit-Thriller steht, der ist da bestens bedient, denn da ist einiges zu bieten. Was dann auch so hinten rauskommt, ist dann halt, dass sich selbst diese, wie man sich's eigentlich immer vorstellt, diese Politiker, ne, untereinander auch nicht so richtig grün sind, denn die eigentliche Spitzenkandidatin, die hätte Premierministerin werden sollen, fühlt sich dann plötzlich ein bisschen, ja, auf den Schlips getreten und intrigiert dann quasi gegen unseren Hauptdarsteller und das ist halt, passt einfach alles zusammen und das Schöne ist halt, was ich immer mag, ist, wenn so Serien abgeschlossen sind, wenn die halt überschaubar zu gucken sind und diese Serie hat 2013 auch die Nominierung für die beste internationale Serie bei den Emmys bekommen, hat bei dem Irish Film und Television Award 2013 ist sie für die beste Serie nominiert worden oder als bester Schauspieler, beide sogar, und beste Nebendarstellerin und dann noch für ein bestes Drama, ein bisschen unbekannteres. Was, und da hatten wir im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, Jeff, wer spielt dort mit? Also wer, ein Schauspieler aus Game of Thrones, wer spielt da mit?
Ja, und zwar, Moment, habe gerade noch gesehen, dass noch ein anderer mitspielt, aber zuallererst, das ist der Charles Dance, der spielt Tywin Lannister, also den Patriarchen der Lannister-Familie.
Ja. Ah, genau. Das ist so eine Figur, die so ein bisschen im Hintergrund, die, wie soll man sagen, so die graue Eminenz, die im Hintergrund hinter allen Politikern steht. Also das ist ein interessanter Charakter.
Aber der erste, das ist doch nicht Tyrion, das ist doch der Zwerg.
Nee, Charles Dance.
Nicht Tyrion.
Tyrion ist
nicht Tyrion, also, sondern Tywin.
Tyrion gibt's auch noch. Ach, das ist ja furchtbar.
Du darfst nicht nur die Sexszenen gucken, Annemarie, und dann weiterspulen. Du musst doch mal ein bisschen die Geschichte folgen. Ja, also wenn ich jetzt den Jeff richtig verstanden habe in seiner schlechten Verbindung, dann meinte er Rupert Graves und der hat mitgespielt zum Beispiel bei Sherlock und bei, was war das zweite, was ich gesagt hatte? Ich habe vergessen.
Wie vor Vendetta.
Ach genau, Wie vor Vendetta. Ashes to Ashes in der 80er-Jahre-Serie hat er mal eine Rolle gehabt. Aber nur ein was. Sterben für Anfänger, da kenne ich ihn aus dem Kino auch. Spooks hat er mal mitgespielt in einer Folge. Also hat er schon diverse Referenzen im Film- und Serienbusiness.
So, und jetzt nochmal der Grund, warum die Serie dann bei mir auch ein bisschen liegen geblieben ist. Ich muss sagen, vom Titel her, Secret State, okay, das ist nach dem Titel, sagt nicht viel, aber das Cover, also da haben die Deutschen wieder, weiß ich nicht, meiner Sicht nach ein bisschen das schlecht gemacht. Die haben so diese ganzen Nominierungen drauf gebastelt auf das Cover von den DVD, aber irgendwie wirkt das sehr uninteressant. Und ich wüsste zwar aus dem Hut auch nicht, wie man das besser machen kann. Ich gucke gerade mal, ich glaube, bei der Wikipedia ist ein bisschen interessanteres Bild drin. Das hätte man vielleicht in der, also Originalversion der britischen besser machen können. Hier ist es halt eher uninteressant und das widerspiegelt quasi gar nicht das, was die Serie eigentlich nachher widerspiegelt. Ich habe mich echt zweimal hingucken müssen, also ob es wirklich auch eine britische Serie ist, lief dort auch auf Channel 4, denn wie gesagt, von der Machart, von dem, wie es gedreht worden ist, wie das Timing ist, ist das eher schon dieses schnellere Erzählen mit ruhigeren Sequenzen, okay, ist nun mal eben ein Politdrama und ist eine britische Serie. Und hätte ich nicht gedacht. Also war ich sehr positiv überrascht und eben für eine vierteilige Miniserie, die kann man mal gucken. Also wer Politdrama mag, dem sei Secret State wärmstens empfohlen. Und wir hatten ja schon gesagt, es spielt der ein oder andere bekannte Schauspieler mit, der, wenn man so sagt, okay, man mag die entsprechenden Charaktere halt.
Und das ist doch dann abgeschlossen nach den vier Folgen.
Genau, ist in sich abgeschlossen, also da wird es auch nichts weiter geben. Ich hatte da nochmal geguckt, weil das grundsätzliche Setting mir halt gefällt, aber wie gesagt, lief in Großbritannien halt 2012 schon. Lief, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, Anfang des Jahres auch auf Arte. Also wer jetzt sagt, er will sich nicht unbedingt die DVD kaufen, obwohl die, glaube ich, gar nicht so viel kostet. Ich habe noch gar nicht geguckt, weil geschenkten Gaul und so, schaut man nicht ins Mal. Nee, aber dann kam das, vielleicht wird es irgendwie wiederholt nochmal auf Arte oder so, lief erst
2014. Und läuft das alles linear oder gibt es dann irgendwie Flashbacks oder ganz merkwürdige Verwicklungen noch,
nee,
die man
ist
gar
alle,
nicht kommt? Also ganz
alle
normal.
Tot am Ende?
Alle tot, ne, genau, nee, dann laufen in ein Licht hinein. Nee, Quatsch, also ist schon eine ganz lineare Geschichte und man hat zwar, das ist, weil um diesen Premierminister in Spe, der will erst so gar nicht richtig kandidieren, weil er irgendwo, was habe ich vergessen, im Irak mal irgendwas gemacht hat, was nicht ganz so koscher war. Also es kommen so Kleinigkeiten noch ein bisschen raus, aber es ist nicht so Flashbacks im Sinne von, jetzt zeigen wir, was früher war, sondern es geht wirklich darum, es wird aufgeklärt, wie diese politischen Verwicklungen sind mit dieser Mineralölfirma. Und das Thema ist irgendwie, also für mich zumindest, war so aktuell, dass man es halt plausibel abnimmt. Das ist wahrscheinlich auch ein Qualitätsmerkmal dieser Serie. Also ist nicht so überspitzt und überdreht, sondern man sieht, wie große Firmen eben doch ihre Finger im politischen Entscheidungsprozess mit drin haben, was man vielleicht gar nicht so denkt. Und hier wird das schön aufgedröselt, vielleicht ein bisschen überspitzt oder man erfährt es halt nie, wenn wirklich große Mineralölfirmen oder andere große Konzerne da ihre Hände mit in der Politik haben. Also wirklich ein spannendes Ding und gibt auch, glaube ich, auch der, ich habe die noch nicht angeguckt, also steht nur groß dran, es gibt auch noch so Behind-the-Scenes, Bonusmaterial auf der DVD, habe ich mir noch nicht angeguckt, aber bin auch nicht so der Fan davon. Tolles Ding. Gut, dann kommen wir noch mal zu den sonstigen News. Ann-Marie, da hast du noch ein paar Kleinigkeiten, bevor wir dann zur letzten Serie kommen.
Genau, wir hatten ja vor einigen Wochen Fargo besprochen, die Serie.
Ja, guckst du weiter?
Genau, das wollte ich kurz erzählen, dass ich das jetzt weiter gucke. Wie angesprochen, ich hatte ja damals nur, weiß nicht, zwei Folgen oder so gesehen während der Besprechung und habe jetzt fleißig aufgeholt. Und nächste Woche, also sprich am 18. Juni wird das Finale von der ersten Staffel laufen und ich freue mich schon so dermaßen drauf, weil es ist so gut, wirklich, wie ich erwartet habe, eigentlich noch besser geworden. Also es ist spannend, ich mag die Figuren, es ist immer noch abstrus, also so dieser Fargo-abstruse Style und bam, es hat mich voll in seinem Bann und ich kann es kaum erwarten, das Finale zu sehen.
Und jetzt nochmal die Frage, im Verhältnis zum Film, hebt sich das nachher deutlich von der eigentlichen Handlung des Films ab oder wie würdest du das bewerten dann?
Ja, naja, auf jeden Fall, weil im Film hatten wir ja diesen einen Pseudo-Auftragsmord oder Auftragsentführung und hier ist es ja jetzt schon viel, viel mehr. Es sind ja auch schon so viele Leute gestorben und ist ja ganz anders. Also unsere weibliche Polizeiheldin, die ist ja noch gar keine wirkliche Heldin, also nicht wie im Film, die da recht einigermaßen akzeptiert wird. Hier muss sie sich ja gerade hochkämpfen und ist ja gerade im Team hier mit Colin Hanks. Das ist ja alles ganz anders. Also das wirklich Fargo, der Film galt nur als Vorlage für das Grundsetting und eventuell eine ganz entfernte Grundidee, aber ansonsten da nichts mehr.
Okay. Annemarie, dann noch eine kleine Empfehlung, Frage, Querstrich, wie auch immer. Wir hatten ja beide, jetzt habe ich wieder die vergessen, die Serie, wie hieß sie nochmal, mit dem Laura Linney, wie hieß denn die, wie ein Krebs gestorben?
Big C?
Ja, The Big C. Beide gemocht, waren dann auch vom Finale positiv überrascht. Es wird eine neue Serie geben, die ja schon wieder dieses Thema Krebs auffasst. Hast du schon mal was davon gehört? Chasing Life? Hast du da schon einen Trailer gesehen?
Ja, ich glaube.
Soll jetzt oder? Auf, ich glaube, ABC Family oder sowas wird das starten. Also wieder mal eine Serie, die dieses Thema Krebs thematisiert. Und weiß ich nicht, ob das im Fahrtwasser von The Big C gekommen ist oder wie anders geht. Werden wir vielleicht mal auf dem Radar haben, Annemarie, und nochmal angucken, ob das mit dem, sagen wir mal, mit unserem Vorbild mithalten kann?
Ach so, ja, nee, ja, ich sehe gerade, genau, das hatte jemand ins Google-Dokument geschrieben und habe ich mir Inhaltsangabe durchgelesen und fand es blöd.
Aber fand's schon blöd,
aber hat auch noch kein Kreuz, dass es jemand sehen will hier in der Themenfindung. Also von daher, nein.
Ja, nicht. Nee,
ich weiß es nicht, aber der Plot, die Zusammenfassung, was ich da gelesen habe, fand ich jetzt nicht so toll. Irgendwie so junge Journalistin, die sich hart aus der eher, naja, tiefen Mittelschicht rauskämpft und gerade erfolgreich wird und dann hat sie einen Onkel, der an Krebs erkrankt und also mir hat das nicht so zugesagt.
Apropos US-Fernsehsender und irgendwelche BBC-Sender und sowas. Ich habe mir jetzt vor einigen Tagen, Wochen eine Satellitenschüssel gesetzt, bei uns auf der Terrasse. Falls da jemand von euch irgendwelche Fragen, von ihr euch geschätzten Hörern irgendwelche Fragen hat. Ich habe nämlich verschiedene Satelliten angepeilt. Ich habe so ein Mehrfach-LMB, also wer sich ein bisschen mit der Technik auskennt, weiß. Und ich habe mir speziell den Astra auf 28,2 Grad Ost angepeilt, weil dort gibt es nämlich die ganzen BBC-Programme als Free-TV, sogar in HD. Da gibt es auch Channel 4, da gibt es alle möglichen US-Programme, die dort laufen. CBS, CBS Action und sonst was alles im Free-TV. Ganz tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Natürlich alles halt im englischen Original, und da gibt es echt viel Auswahl. Wer wissen will, wie das geht, wie man das empfangen kann und so, ihr könnt das theoretisch auch mit so einer Baumarktschüssel empfangen. Ihr müsst halt bloß den richtigen Satelliten anpeilen.
Wie groß ist denn deine Schüssel?
Ich habe eine 85er. Die ist aber deswegen so groß, weil ich eben mehrere Satelliten anpeile. Da kommt halt jeder Satellit, dadurch, dass du mehrere Sachen empfängst, etwas dünner rein. Deswegen musste die etwas größer sein mit 85. Aber wenn du da so eine 60er-Schüssel hast und du bist möglichst weit im Westen der Republik, dann kannst du das ohne weiteres empfangen. Je weiter du in den Osten der Republik kommst und willst diesen, in Anführungszeichen, BBC-Satelliten empfangen, ja, dann brauchst du schon eine etwas größere Schüssel. Aber es geht. Es ist alles machbar. Wer wissen will, wie es geht, ich kann da Tipps geben, dann müsst ihr Kommentare schreiben.
Wie viel Sender hast du momentan?
Beim letzten Kanalsuchlauf hatte ich 5261.
Ach, Scheiße. Wie viel Zeit hast du
denn? Es sind ja nicht alle unverschlüsselt, sei dazu gesagt. Und es sind natürlich auch einige doppelt, die jetzt auf irgendwelchen Eudelsat die gleichen wie auf Astra oder so. Ich sag mal so, das, was in meiner Favoritenliste drin ist, speziell für ja, englische Serien, sag ich mal, das sind schon so 250 ungefähr, wo man wirklich tolle englische oder US-amerikanische Programme, und das läuft dort irgendwie so zeitversetzt, dass quasi das Programm zum Beispiel von CBS, wenn du da reinzappst, dann siehst du jetzt nicht gerade das Nachtprogramm, was bei denen gerade läuft durch die Zeitverschiebung, sondern du siehst quasi das Programm, was bei denen 18 Uhr einen Tag vorher lief, ja, also das ist so zeitversetzt, dass es passt, ja. Also wenn du da reinzappst, da hast du auch Frühstücksfernsehen von USA und so, Sportereignisse und alles, das fetzt schon.
Ist ja cool. Annemarie, eine Sache hast du noch, eine News?
Ja, ich soll erwähnen, dass...
Boah, ich soll. wer zwingt dich denn dazu?
Nein, oder als ich vorhin gesagt habe, verdammt, ich habe ja gar keine News, wurde mir von der anderen Sofa-Ecke aus rüber geflüstert, dass ja am Sonntag, am 15. Juni, das highly anticipated Game of Thrones Finale der 4. Staffel kommt. Und dass das bestimmt ganz toll wird, weil ja nun die 9. Folge gar nicht so der Überhammer war. Ja. Naja, nicht so Shots crazy the heart. Shit.
Hast du das Video gesehen?
Ja. Ja, aber nicht so. Ja,
ich hab geheult, ey.
Was?
Macht Spaß.
Schuff's?
Na gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Serie des Podcasts Gang Related und die mussten wir einfach besprechen, denn da spielt einer unserer Lieblingsschauspieler aus Lost-Zeiten mit, können wir eigentlich so sagen, ne? Terry O'Quinn ist schon einer der Hauptcharaktere gewesen, die bei Lost so das Zugpferd waren. Und in dieser Serie spielt er für meinen Geschmack auch, er spielt mit, logischerweise, aber für meinen Geschmack irgendwie eigentlich zu wenig. Ich denke mal, da ist einfach nur der Name Zugpferd. Oder es wird irgendwann noch eine ganz große Enthüllung geben. Momentan ist es eine ganz frische Serie, läuft noch nicht so viel, also es gab noch nicht so viele Serien, lief erst im Mai an, gibt momentan 3 Episödchen und angelegt ist es auf 13. Und auch hier wieder scheiden sich so ein wenig die Geister, ob es nun eine schöne Serie ist, ob man die sich gucken muss oder nicht. Erik, du wirst uns erstmal ganz kurz vorstellen, worum geht es denn bei Gang Related?
Also Gang Related ist eine Action-Drama-Serie aus den USA, läuft in den USA auf Fox und ja, es sind zunächst 13 Episoden bestellt worden. Läuft seit dem 22. Mai 2014, also relativ frisch. Die Serie ist kreiert worden von Chris Morgan, der unter anderem auch ja, als Schreiber, als Drehbuchautor für diverse Kinofilme zur Verfügung stand, zum Beispiel Fast and Furious bei diversen, also bei Teil 7, 6, 5 und so weiter. bei 47 Ronin, den ich zuletzt im Kino gesehen hatte, hat er auch teilweise mitgewirkt. Bei Wanted war er mit dabei. Jedenfalls, Harry O'Quinn hast du schon genannt, die anderen sind, die hatten wir schon mal irgendwo gesehen und so. Der eine kam mir auch irgendwie so ein bisschen bekannt vor, da konnte ich aber jetzt nicht ganz zuordnen. Ich glaube, den einen hatte ich mal bei 24 gesehen. Auf jeden Fall, wen man kennen könnte, ist RZA vom Wu-Tang Clan, for those who know. Ansonsten geht es halt darum, wir sehen am Anfang einen kleinen Jungen, der in so einer Gang-Gegend groß wird und das sind so mexikanische Gangs offensichtlich und er wird dort ein bisschen übel rangenommen, ich glaube Arm gebrochen oder sowas und einer, dieser große Kingpin von dieser Familie, von dieser mexikanischen Gangsterfamilie, der rettet ihn quasi vor seinen eigenen Leuten und gibt ihm da sein Eigentum auch zurück. Da ging es um irgendwie eine Uhr. Und dann macht die Geschichte so ein bisschen einen Sprung und wir sehen dann den jungen Mann, beziehungsweise wir erkennen ihn wieder über die Uhr, weil wir sehen, ah, okay, das ist der, der die Uhr hat. Das muss also der sein, der damals klein war.
Aber ganz kurz, Erik, du hast, wir hatten ja auch im Vorfeld ganz kurz gesprochen, ging dir es auch so, dass bis zu diesem Punkt, also wie gesagt, wo dem Jungen der Arm gebrochen wird und hier der, ich sag jetzt mal, der Pate, der mexikanische Pate ankam, gespielt von hier Clive Curtis, den man vom Ansehen zumindest kennt, also mir kam er bekannt vor und der so gar nicht darauf eingeht, dass sein, was war es, der Sohn, glaube ich, dem Kleinen gerade den Arm gebrochen hat und auch der Kleine, der schreit nur ganz kurz auf irgendwie und dann hält er sich den Arm und dann ist alles okay und der so, ja, tätschelt ihm so den Kopf, ja, ich kann dich gebrauchen und da dachte ich, oh, was ist das eigentlich für ein Mist? Und erst mit diesem Schnitt, wie du schon sagtest, dann so, weiß ich nicht, 20 Jahre in die Zukunft und Verfolgungsjagd und Zoom raus von der Uhr, dass man sieht, okay, der ist erwachsen geworden, dann nimmt diese ganze Geschichte eigentlich Fahrt auf erst, oder? Der Rest, die Vorgeschichte ist doch einfach so ein bisschen eher peinlich.
Ja, auch noch ein paar Minuten.
Ja, aber es erklärt dann zwar so ein bisschen das grobe Setting, also warum er das überhaupt macht, die Beweggründe, aber so richtig auch wiederum nicht.
Jedenfalls sehen wir ihn dann im Polizeiauto sitzen mit jemandem zusammen und wir stellen fest, oh, er ist also auf der anderen Seite gelandet, offensichtlich, zunächst mal. Er ist also quasi derjenige, der für die Polizei die Gangs jagt und zur Strecke bringen will und gegen diese kriminellen Machenschaften arbeitet. Aber wie wir dann halt noch feststellen müssen, ist das wohl nicht ganz so, sondern der hat wohl noch so ein paar Verbindungen zu seiner Mafia-Familie, mexikanischen Mafia-Familie, die doch ein bisschen über das hinausgehen, was man so sagt, ja, das ist für einen Polizisten eigentlich noch tragbar an Kontakten. Also da werden dann teilweise auch Tipps weitergegeben oder so hingebogen, dass es dann irgendwie passt, dass derjenige von der mexikanischen Familie halt eben nicht irgendwie eingesperrt wird oder irgendwas. Ne? Also der dreht da schon ziemlich viel und diese relativ gute Meinung, die man am Anfang von ihm hatte, der macht ja doch einen ganz guten Eindruck. Das schwindet halt dann doch zusehends und verstrickt sich dann halt auch immer mehr in so ein Geflecht rein, wo man denkt, oh, wie will er denn da jemals wieder irgendwie sauber rauskommen? Ja, weil er spielt dann halt, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt für eine Partei spielt, sondern er ist halt irgendwie so mittendrin, ja, irgendwie spielt er für keine so richtig und ja, man fragt sich dann, wo geht das alles hin? Ich habe nur die erste Folge geschaut, ich kann es euch auch noch nicht so sehr sagen, wie in welche Richtung das geht, aber das war von den drei Serien, die wir da geschaut haben, war das für mich auf jeden Fall die mich am meisten mitgenommen hat, weil es einfach gut geschrieben ist, gut erzählt ist auch und sehr fesselnd. Sind natürlich ein paar sehr drastische Gewaltszenen auch drin. Hat mich ein bisschen erinnert an Oliver Stone's Savages. Weil die Bande, die fängt dann halt doch mal irgendwelche Typen und foltert die dann so ein bisschen. Und war dann doch schon ein bisschen übel. Aber ich hatte vorher die neueste Folge Game of Thrones geschaut. Deswegen konnte ich das auch locker wegstecken, was da zu sehen war.
Ich muss auch sagen, also mir hat die Gang-Related-Serie also wirklich gut gefallen. Das ist wahrscheinlich einer der, wo ich zumindest potenziell die auch weiterschauen werde. Weil es hat sowas, naja, ein Flair des modernen Paten. Also man hatte eben diese, wie du schon sagtest, diese mexikanische Drogenmafia, die da irgendwie ihre Fühler oder ihre Finger ganz weit ausgestreckt hat. Wir haben Terry O'Quinn, der als Chef der Anti-Drogen-Kommission die Mexikaner das Handwerk legen will und die Mexikaner sagen von sich selbst so, in Anspielung wahrscheinlich auf Orange is the New Black, also Brown is the New Black, also bisher waren ja die, ich sage jetzt mal, flapsig, die Schwarzen so quasi diejenigen, die Drogen da vertickt haben und nun sollen die Mexikaner quasi da ihr Spiel mit treiben und die versuchen auch dann, also der mexikanische Drogenchef, also der Vater dieses Clans, dieser Clive Curtis, versucht dann auch so ein bisschen den Saubermann zu machen, also die Söhne haben noch eine Beziehung, also der unser Hauptprotagonist, der mit der goldenen Armbanduhr, ist quasi ja Schulfreund, bester Freund desjenigen, also von dem Vater, der dann hier quasi so eine Bank machen will, wo das Geld halt nicht gewaschen werden soll, wo sie quasi ihr Geld quasi jetzt sauber und ehrlich verdienen wollen. Also es sind mehrere Konfliktpotenziale offen dort. Geht auch relativ lange diese pro Episode, also ich glaube es sind schon 60 Minuten, also es ist eher so dieses Stundenformat. Und ist auf keinen Fall langweilig und gerade weil eben so viele Sachen dort auftauchen und wie du schon sagtest, ne, am Ende des Piloten dann auch nicht so ganz zimperlich, dann wird schon mal mit einem aus der Familie kurzen Prozess gemacht und da hat aber der ein oder andere seine Hände mit drin und nicht nur unserer Hauptperson, also dieser Ryan Lopez ist quasi so derjenige, der für diese mexikanische Drogenmafia arbeitet, sondern es wird auch angedeutet, dass noch jemand, den wir noch nicht kennen, quasi dort bei dieser Spezialeinheit mit ist und auch seine Finger mit im Spiel hat. Mir hat sehr gut gefallen, einziger Kritikpunkt hatte ich schon gesagt, es war so diese Opening-Szene, die war so ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen fragwürdig und auch zwischendrin, es gibt so ein paar Handlungsstränge, ein paar Plots, also dass diese enge Verbindung unseres Ryan Lopez, also diesem Sonderermittler oder in dieser Einheit, so eng mit diesem Drogenboss noch zusammen ist und dass keiner mitbekommt und keiner da irgendwie das rauskriegt, das ist schon ein bisschen seltsam. Und was mich auch so ein bisschen gestört hat, Erik, ich weiß nicht, dieser ganze Gelbfilter, der in dieser Serie permanent drüber gelagert war, fand ich ein bisschen, sollte wahrscheinlich so dieses sonnige Flair dieser Umgebung widerspiegeln, aber so richtig toll war das nicht. Also mich hat's eher gestört. Ich hätte es ein bisschen realistischeren Stil bevorzugt in dem Fall.
Och, da habe ich mich jetzt nicht so dran gestört an irgendwelchen Gelbfiltern.
Gut, dann machen wir den ersten Kritikpunkt. Annemarie, warum hat es dir nicht gefallen? Wegen Terry O'Quinn?
Nur wegen ihm habe ich es ja auf die Liste gepackt. Ja, also ich fand es furchtbar langweilig. Ich fand das, also ja, hätte ich auch nochmal die Parte schauen können vom Plot her. Und ich weiß nicht, unser Hauptdarsteller, dessen Namen ich jetzt leider nicht zur Hand habe.
Ryan Lopez.
Lopez, der Uhrenträger. Also ja, er fühlt sich seiner Ziehfamilie natürlich verbunden, aber er ist ja jetzt auch ein erfolgreicher Cop und ach, was soll er denn machen? Ich habe ihm das alles überhaupt nicht abgekauft und ich denke mir dann halt immer so, ja Junge, aber du bist doch nicht plötzlich heute, also wir erfahren ja dann, oder im Piloten passiert ja dann etwas, wo er quasi aufwacht oder wo er aufgerüttelt wird, so von wegen, na so weit sollte es ja nie kommen, es sollte ja niemand sterben.
Ach, ja, da fragt man sich, was hat er die ganze Zeit eigentlich gemacht? Irgendwo ja, Kaffee getrunken eben, und nicht zugeguckt, weil ich glaube nicht, dass das friedlich ablief die ganze Zeit.
Ja, eben, also es ist ja schon, naja, Mafia oder was die da betreiben. Und das fand ich furchtbar ärgerlich. Und dann ich glaube, der Pilot ging 45, 50 Minuten und das kam mir ewig vor, weil da total viele Handlungsstränge aufgemacht wurden. Oder dann gab es da die Bösewichte, dann gab es die mega hardcore asiatische Mafia, wo die hier irgendwas Brennendes ganz cool in der Hand gehalten haben, dieser eine Polizist. Das war so
cool,
alt,
ey, der war echt cool, ey.
Ja, aber das war auch so ein bisschen over the top, meiner Ansicht nach.
Ja, das war cool.
Also wir müssen es kurz erklären, es gibt so eine Szene, wo so wahrscheinlich einer von den Mitgliedern quasi so gebrandet wird und da wird eine Mutter genommen, die wird mit einem Bunsenbrenner quasi weiß glühend gemacht und der kriegt das so auf.
Eine metallene Mutter, sagen wir vielleicht dazu sagen.
Auf dem Arm gepresst, Teil. So ein Branding und das haben aber die Team, also die Mitglieder alle dort irgendwie, man sieht den vom Chef, der hat gleich 5, 6 so eine Dinger drauf und dann kommt halt einer von dieser Sondereinsatzkommission rein und sagt, ey, mit mir wird nicht rumgespaßt und greift sich diese glühende Mutter, hält die in der Hand, hält die Faust zusammen, verzieht keine Miene.
Oh, eine und, coole Socke, ey.
Und dann stellt sich irgendwann raus, die Chefin ist eine Frau und meint, beim nächsten Mal kommen sie einfach zu mir, gibt ihm erstmal so ein Bier für die Hand zum Kühlen. Also,
ey, das fand ich cool.
Aber es war so ein bisschen, also so ich cool, ey. Kann mir keinen vorstellen, also keine Konstellation.
So cool wäre ich auch gerne.
Na, pass auf, Erik, ich habe die Mutter und ich habe auch so einen Bunsenbrenner, das kriegen wir hin und dann testen wir das mal.
Ja, ich muss ja sagen, wenn man da ganz lässig rangeht und das einfach so und sich auf das Thema vielleicht auch einlassen will und da allgemein viel Spaß dran hat, sehe ich da schon Unterhaltungswert, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich habe dann für mich relativ schnell festgestellt, es ist keine Serie für mich und für sowas habe ich echt kein freies Empfinden dafür, das will ich mir nicht länger angucken. Ich gucke mir jetzt den Piloten an, dass ich sehe, ob es sich vielleicht doch noch irgendwie überraschend wendet, hat es für mich nicht. Und deshalb habe ich das dann ganz schnell gestern abgeschlossen. Aber ich sehe durchaus, dass man sich da Mühe gegeben hat und dass man da versucht hat, nicht einfach nur Fall der Woche mäßig irgendwas aufzuziehen, sondern eine große Hintergrundstory, die nicht nur ab und zu als roter Faden wieder aufgenommen wird, sondern vielleicht auch mehr als immer die Hälfte einer Episode einnimmt. Das ist ja schon mal ein nettes Vorgehen, aber ich fand halt die Charaktere, dann noch die Story mit seiner, ist ja nicht seine richtige Familie, wo er dann aufgewachsen ist, sondern eben dieses ganze Mafia Tour da und dann verloben sich welche, wo man genau weiß, er empfindet was für die potenzielle Braut und sie wirft ihm auch schmachtende Blicke zu, dann weiß man genau, was da in den nächsten Folgen
auch. Das war auch so eine geile zukommt. Szene, wo er meinte, ja, also dann sein bester Freund, ne, macht einen Heiratsantrag ihr und du siehst, wie ihm so die Kinnlade runterfällt und man fragt sich auch wieder, was hat er die ganze Zeit gemacht? Ich meine, wenn er einen Heiratsantrag macht, dann müssen die auch schon eine Beziehung, einfach hat er gehofft, irgendwann kriege ich sie zurück. Irgendwann in einer Eröffnungsszene in einer Bar oder sowas, dann sagt er ja auch, ja, hier ist das Tattoo ist halt der Name meiner Ex-Freundin, der überstochen worden ist und so. Also es gibt immer mal so ein paar Szenen, wo man sagt, also die so ganz logisch darf man nicht rangehen, aber wie du schon gesagt hattest, Anne-Marie, also wenn man so ein bisschen locker dran geht, also und wie gesagt, so Richtung Pate, so Mafia-Gedönsmarkt, dann ist man da eigentlich ganz gut bedient. Jeff, was hat dir denn gefallen? Bei dir schneidet die ja auch relativ positiv ab. Was waren für dich so die Highlights?
Gang-related fand ich eigentlich ganz interessant. Es war halt nicht dieses übliche Crime 0815 Gedöns, dieses, ja. Es war halt ein bisschen anders, ein bisschen eigener, ein bisschen interessanter. Es erinnert zwar stark an Departed, wo ja auch unter anderem ein Mafiosi-Gangster bei den Cops eingeschleust ist. Aber Departed ist nicht die schlechteste Inspirationsquelle, die man halt haben kann. Ja, im Endeffekt, Schauspieler haben mir gefallen, die Entwicklung der Geschichte hat mir gefallen, die ganzen, Andeutungen, wie was noch dahinter steckt, wie das Ganze so läuft und so weiter. Es war einfach eine grundsätzliche gute Serie. Keine Offenbarung, definitiv nicht, aber eine Serie, die, glaube ich, jedem gefällt, der sich ein bisschen so mit Krimis, Gangster, Mafia, Cop-Gedöns halt beschäftigt. Und so gesehen, ja, von mir eine Empfehlung, wenn man mal was braucht für zwischendurch, was halt besser ist als der Durchschnitt.
Gut, also, Jeff.
Also, wer guckt das jetzt? Also, Erik, du guckst weiter.
Ja, ich werde es mal, wenn ich irgendwie Zeit finde, werde ich das mal gucken.
Jeff guckt auch weiter, der hat ja schon zwei Folgen gesehen, wird es auf alle Fälle weiter gucken. Ich werde es auch weiter gucken. Ich muss auch die Zeit finden, das ist immer das Problem, aber das ist eine der Serien, wo ich sage, da möchte ich ganz gerne zumindest mal die zweite Folge auch sehen und die Zeit finden, weil sie sich halt aufgrund dieser verschiedenen Schauplätze und dieser verschiedenen Ebenen, in der sich unser Herr Lopez befindet, eigentlich ganz spannend entwickelt, auch wenn sie vielleicht ein bisschen nicht ganz so realistisch ist. Gut, Anne-Marie, die übliche Frage, hast du noch was, Daniel, zum Schluss? Rausschmeißer, noch eine Episode aus deinem Leben?
Eine Episode aus meinem Leben? Nein.
Dann jetzt deine neue Arbeit angefangen?
Ja, genau. Ich muss jetzt arbeiten, ich kann keine Serien mehr gucken.
Sauerei. Na gut, also, das soll es dann gewesen sein, ne? Penny Dreadful, Secret State und Gang Related.
Ach so, und jetzt können wir ja sowieso keine Serien gucken, jetzt müssen wir ja Fußball gucken. WM geht ja los.
Ah, auch das noch.
Das noch, ja, 4 Wochen. Oder, naja.
So. Genau, Endspiel Nigeria gegen Algerien.
Wie sind da die Quoten? Da setzen wir alle drauf. Bestimmt 1 zu 1 Million oder so.
Ganz, ganz bestimmt.
Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und wenn ihr Tipps habt oder wie gesagt irgendwas bemängelt oder irgendwas anderes besprochen haben wollt, ihr könnt auch mal sagen, hier, besprecht doch mal die und die Serie, schreibt es dann einfach auf fortsetzungsfolge.net in den aktuellen Beitrag. Wir gehen dann nochmal drauf ein, beziehungsweise suchen es auch nochmal raus. Wie gesagt, nächste Folge vielleicht nicht gleich, außer es ist der Oberhammer, den ihr uns da ans Bein binden wollt, dann würden wir es vielleicht noch kurzfristig ändern. Ansonsten ist für den nächsten Podcast erstmal schon quasi das Ziel, das Thema vorgesteckt. In diesem Sinne, vielen Dank wie immer für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net Jeff fragen wir natürlich nicht, der ist für Belgien.
Doch, der hat doch...
Nein, ich meine, Jeff fragen wir nicht, wer WM-Sieger wird. Hat Belgien überhaupt eine eigene Mannschaft? Jetzt ganz blöde Frage.
Selbstverständlich. Die sind sogar erstaunlich gut.
Echt? Ich bin aber auch eine absolute Null mit, was Fußball angeht. So, jetzt aber in dem Sinne.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
Nö, das ist, kann man schon mal sich mal outen, dass man von Fußball keine Ahnung hat. Aber in dem Sinne.
Auf jeden Fall hat der VfB jetzt das Testspiel gegen Rasenballsport Leipzig abgesagt.
Haben sie abgesagt? Ja.
Ja.
Ich dachte, die haben sich nur da angepisst gefühlt und war irgendwie ganz lustig, aber egal.
Zu Recht abgesagt.
Ach, zu Recht. Jetzt aber. Tschüss.
Klonvereine da. Annemarie, nein.
Ja, nein, das wird doch raus.
Nee, das kommt ja eh raus jetzt. Also Jeff macht aber mit dem zweiten weiter jetzt. Und wer noch?
Also hoffentlich schläge ich jetzt nicht mehr.
Kaum hast du gesagt, hoffentlich lenke ich jetzt nicht mehr, da leckst du wieder total los.
Ich sag gar nichts. Ja, so.
Ja, sag mal, Erik, oder sag mal ganz kurz, wer der zweite ist, dass wir noch den zweiten Wesen nennen können. Wer ist das?
Rupert Graves.
Rupert. Oh, ich verstehe den Namen nicht mehr. Erik, hast du ihn verstanden? Rupert.
Nee, Rupert Graves oder so ähnlich.
Schreib's doch mal in den Chat, ganz kurz.